Alle gute Gaben kommen her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, kennen Sie dieses Lied? Sie kennen das vielleicht vom Erntedankgottesdienst. Sie selbst wissen, von Erntedank sind wir noch weit entfernt, aber heute soll es auch um die Gaben gehen, um die Gaben Gottes. Nicht die Art von Gaben, die wir von unseren Bäumen ernten, sondern um die Gaben, die Gott durch den Geist in uns legt, die sogenannten Geistesgaben. Darum soll es heute in dieser Dialogpredigt gehen, die wir gemeinsam halten. Paulus schreibt nämlich davon, er schreibt von Gaben, die wir nicht erlernen können, wie etwa das Schreiben oder das Fahrradfahren, sondern Gaben, die allein der Geist Gottes uns gibt, die wir aber dennoch trainieren können und die wir nutzen sollen.
Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus verschiedene Gaben. Einerseits ist manche die Gabe der Weisheit gegeben. Wer diese Gabe besitzt, erhält Klarheit und Überblick in Situationen, in denen spontan entschieden werden muss und es keine vorgefertigte Lösungen gibt. Haben Sie die Gabe der Weisheit? Oder eine zweite Gabe, die Gabe der Erkenntnis. Wer diese Gabe besitzt, erkennt Sachverhalte und Zusammenhänge, die er allein aus dem Verstand heraus nicht wissen kann. Du weißt also etwas, was du eigentlich nicht wissen kannst. Vielleicht haben Sie ja diese Gabe von Gott empfangen. Oder eine dritte Gabe, die Gabe der Heilung. Oder als vierte, die Gabe, Wunder zu tun. Wer diese Gabe besitzt, vermag es, Gott wirksam darum zu bitten, dass er eingreift und handelt.
Die fünfte Gabe ist die Gabe des Glaubens. Das heißt, wer diese Gabe hat, der hat ein sehr starkes Vertrauen, einen übernatürlichen Glauben in speziellen Situationen, wo andere meinen, alle Hoffnung sei vergebens. Die sechste Gabe ist die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Welches Wort, welches Handeln kommt von Gott? Welches Handeln, welches Wort kommt von Menschen oder von anderen lebensverneinenden Gewalten? Vielleicht haben Sie diese Gabe von Gott bekommen. Zuletzt erwähnt Paulus noch zwei weitere Gaben. Die Gabe, prophetisch zu reden und die Gabe der Zungenrede. Acht sind es. Acht Geistesgaben. Die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, der Heilung, der Kraft, Wunder zu tun, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe des Glaubens, die Gabe der prophetischen Rede und der Zungenrede. Von eben jenen letzten beiden, Zungen- und Prophetenrede, handelt unser heutiger Predigttext aus dem ersten Korintherbrief.
Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er lege es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre. So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, Wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie mit Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, so würde er von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist.
Nun, liebe Schwestern, liebe Brüder, in Korinth muss es ziemlich wild zugegangen sein zur Zeit des Paulus. Wenn wir uns die Kapitel des ersten Korintherbriefs anschauen, dann bekommen wir also einen Eindruck davon, dass Paulus so seine liebe Not hatte mit seinen Korinthern. Die Versammlungen und Gottesdienste müssen recht wirr gewesen sein. Man könne es heute kaum noch nachvollziehen. Jeder und jede wollte mitreden. Jeder und jede meinte, dass er oder sie etwas zu sagen habe. Paulus untersagt das nicht, dass jeder und jeder etwas zu sagen hat, meint aber, dass es geordneter zugehen sollte. Ein Problem muss wohl die Gabe der Zungenrede gewesen sein. Diese letzte Gabe des Geistes praktizierten in Korinth scheinbar viele Christen, viele Christinnen. Es ist eine Gabe in fremden, in teilweise unverständlichen Sprachen, leise oder auch laut zu beten. Es ist das Sprechen in Engelszungen, so beschreibt es Paulus im Kapitel zuvor, im 13. Kapitel, was Sie vielleicht kennen, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete. Und in dieser Engelszunge, in dieser himmlischen Sprache beten Menschen sich selbst zur Erbauung, Gott zum Lob, ohne dass sie teilweise wissen, was sie da überhaupt sagen. Diese Gabe des Geistes wird heute noch in Gemeinden praktiziert, aber eben wie damals zu Zeiten des Apostels nicht in allen Gemeinden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Gabe kennt. Paulus wusste, dass das Beten in unverständlichen Sprachen abschreckend sein kann. Diese Zungenrede, gerade wenn Unkundige dieses erleben. Zugleich sagt er, dass das Zungenreden auch nicht zur Schau gestellt werden soll. Es dient der persönlichen Erbauung. Seine Äußerungen über die Zungenrede und die prophetische Rede beginnt Paulus mit der deutlichen Aufforderung: Strebt nach der Liebe. Das ist das, was ganz am Anfang steht unseres Predigttextes. Strebt nach der Liebe. Im vorhergehenden Kapitel, kurz bevor unser Predigttext da kommt, in dem vorhergehenden Kapitel des Korintherbriefs, spricht Paulus nur von Liebe, nur von der Liebe. Er zählt die Eigenschaften von Liebe auf, wie wirkt sich Liebe im Leben aus. Und er schließt dieses Kapitel mit dem berühmten Vers ab: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Im nachfolgenden Vers kommt schließlich die Aufforderung: Strebt nach der Liebe. Paulus misst bei allen Begabungen und Talenten, die wir Menschen haben, die Liebe als den Maßstab unseres Denkens, unseres Fühlens und Handelns. Gerade auch als Schwestern und Brüder untereinander in der Gemeinde. Es geht Paulus also um das Miteinander in der Gemeinde. Liebe ist dafür der Grundstein.
Was nützen alle Begabungen, wenn Liebe nicht die Motivation unseres Handelns ist? Genauso ist es mit den Gaben der Zungenrede und mit der Gabe der prophetischen Rede. Ihr Zweck ist die Erbauung, die Ermahnung und der Trost. Die Erbauung, der Ermahnung und der Trost der Gemeinde. Das sind Dinge, die wir alle füreinander tun sollen. Wir sollen trösten, wir sollen untereinander erbauen, also stärken, und wir sollen ermahnen. Das sind keine Aufgaben, die allein dem Prediger, der Predigerin, dem Seelsorger, der Seelsorgerin als Aufgaben gestellt sind, sondern uns allen Gemeindegliedern.
Ich kann aber ermahnen, erbauen und trösten, ohne die Liebe als meine Motivation zu haben. Dann höre ich mich vielleicht selbst gerne reden, stelle mein Wissen vielleicht gerne zur Schau, klopfe mir gerne auf die Schulter und lobe mich dafür, wie gut wieder die letzte Christenlehrestunde war, und bei meinem Gegenüber kommt aber nichts an. Ich bleibe allein bei mir selbst und habe den anderen nicht im Blick. Die Kirche hat über Jahrhunderte Menschen ermahnt, versucht zu erbauen und zu trösten. Doch immer wieder war dies vergeblich. Wir kennen das auch aus unserem Alltag. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Jemand tut Ihnen eindeutig Unrecht, verletzt oder kränkt Sie. Nun kann es sein, dass der oder diejenige auf Sie zukommt und sagt, ich habe Dinge falsch gemacht, ich habe mich dir gegenüber nicht korrekt benommen, es tut mir leid. Würden Sie ihm oder ihr das abnehmen? Klingen solche Worte in Ihren Ohren vielleicht hohl und leer? Es wird sich entschuldigt, aber Sie zweifeln daran, ob er oder sie das wirklich verstanden hat. Ob er oder sie wirklich verstanden hat und einsieht, was dabei verletzend oder kränkend war. Worte werden gesprochen, aber sie verfehlen eindeutig ihre Wirkung. Und der Entschuldigende will vielmehr sein eigenes Gewissen beruhigen, als ihnen tatsächlich etwas Gutes zu tun.
Worte können ohne Inhalt bleiben. Das erleben wir immer wieder, auch in Gemeinde. Sie können unverständlich bleiben. Paulus weiß das und sieht genau dieses Problem in seiner korinthischen Gemeinde. Na, wer hat das Lied erkannt? Ich habe es vorhin gesungen, zu Beginn der Predigt. Alle gute Gabe kommt her von Gott im Herrn, das haben Sie sicherlich erkannt. Also ich zumindest, ich habe mir ganz fest eingebildet, was ich da gespielt habe. Ich habe mir das zumindest vorgenommen, dass das bei Ihnen so ankommt. Also ich wusste genau da, was ich spiele. Und ich habe es in meinen Gedanken auch sogar mitgesungen. Nun, von dieser Flöte, da war im Predigtext auch die Rede. Sie haben es offensichtlich nicht erkannt, nämlich so ihrem amüsierten Blicken, was ich so unter den Masken so etwas erkennen kann. Warum haben Sie es nicht erkannt? Vielleicht lag es darin, dass ich vielleicht nicht die Gabe besitze, Flöte spielen zu können. Das kann sein. Das ist vielleicht nicht die Gabe, die der Geist mir eingegeben hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Gabe, die mir der Geist gegeben hat, nämlich das Singen, nicht genutzt habe, sondern mir eingebildet habe, ich könnte was anderes nutzen. Hätte ich vielleicht gesungen, hätten Sie es verstanden. Es lohnt sich also, gut darüber Bescheid zu wissen, was meine Gabe ist und wie ich diese Gabe in der Gemeinde einsetzen kann.
Gott hat in jeden von uns Gaben gelegt. So ist sich Paulus sicher. Wir sollen diese Gaben recht nutzen. Doch wozu? Um die Gemeinde zu stärken, dem anderen zu dienen. Eine Gabe, wonach wir alle streben können, ist das prophetische Reden. Zur Erbauung, zur Mahnung und das Trösten untereinander. Das sollen wir reichlich tun. Wir sollen uns erbauen, trösten und untereinander mahnen. Wie kann das nun praktisch aussehen unter uns als Schwestern und Brüder? Erzählen Sie doch einfach mal von Ihnen und Gott. Erzählen Sie, was Sie in dieser Gottesbeziehung erleben. Erzählen Sie Geschichte, Ihre Geschichte mit Gott, Geschichten des Alltags. Wann und wie wurden Geschichten der Bibel zu Ihren eigenen Geschichten? Was haben Sie zuletzt mit Gott erlebt? Lassen Sie uns nach dem Lied zwei Erlebnisse aus unserer Mitte hören. Wir wollen nun gemeinsam singen das nächste Lied, die Strophen 1 und 4, und dann zwei solcher Geschichten hören.
Die Nummer Amen. 330, wo dass ich 1000 Zungen hätte.
Liebe Schwestern und Brüder, ich will Sie nicht mit einem Lebenslauf langweilen. Ich stamme aus, aber trotzdem muss ich ein paar Worte dazu sagen. Ich stamme aus einer Familie, die man gut bürgerlich nennt. Dazu gehörte natürlich auch, dass man am Sonntag in die Kirche ging. Und so wurde ich im September 1943 getauft und christlich im volkskirchlichen Sinne erzogen. Aber viel blieb bei mir nicht hängen. Und so war ich dann ein ziemlich schwacher Vorkonfirmande, saß da hinten in der Bank und habe mehr oder weniger doch aufgrund des Druckes meines Elternhauses den Gottesdienst besucht. Und der damalige Gemeindepfarrer, Pfarrer Haider, kam durch die große Tür, machte sich auf den Weg zum Altar, und als er so 3-4 Schritte an mir vorbei war, blieb er stehen, drehte sich um, guckte mich freundlich an und sagte: "Ein ganz seltener Gast." Und das hat mich dazu bewegt, öfters zu kommen. Das waren nur ganz wenige Worte, aber dieser Blick und das, was er mir freundlich sagte, das hat etwas in mir bewirkt. Und ein halbes oder dreiviertel Jahr danach stand ich mit meinen Kameraden hier vor dem Altar und wir wurden konfirmiert. Und als die Reihe an mir war, da gab er mir einen Konfirmationsspruch, den wir damals noch nicht aussuchen durften oder brauchten, je nachdem, wie man sieht. Und in dem Konfirmationsspruch hieß es: "Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen." Da stand ich, klein war ich nicht, aber schmales Würstchen da und habe so ein schweres Wort aus den Briefen an Timotheus bekommen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und er gab mir dann die Hand und ich bekam meinen Konfirmationsspruch. Und in dem Moment wurde etwas ausgelöst in mir, was ich nicht in Worte fassen kann. Ich habe plötzlich Glauben gelernt. Es sind ja öfters Geschichten, die man hört von Menschen, die Ereignisse dazu bewogen haben oder die Menschen etwas ausgelöst haben. Und ich glaube, dieser Pfarrer Haider, mein Konfirmator, hat etwas ausgelöst in mir. Und es war nicht nur alleine dieser eine Pfarrer. In den Jahren, in denen ich hier mich in dieser meiner Kirche begann, zu Hause zu fühlen, sind auch noch andere da gewesen. Ich nenne nur 2-3 Namen: Hennig, Hellmann, Holzhey. Diese Männer und auch später 1-2 Frauen, die in dieser Gemeinde Dienst getan haben, meinen Glauben vertieft und haben mir eine Glaubenshaltung geschenkt. Geschenkt wurde das mir aber durch Gott, unseren Herrn. Und das befähigt mich auch beispielsweise hier vor euch, vor Ihnen zu stehen und diese meine Glaubenshaltung zu bekennen. Und in den Jahren meines Lebens, es sind ja doch inzwischen einige geworden, hat mir dieser Glauben in vielen Situationen weitergehalten, geholfen. Und ich bin froh und dankbar, für diese Frauen und Männer, die der Herr uns nach Niesky und mir ganz persönlich geschickt hat, dass ich Glauben bekennen kann und dass ich Glauben leben darf. Das war es, was ich Ihnen sagen wollte.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, es war der 9. Juni 2020. An diesem Tag, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, stand mein Mathematikabitur an. Mathematik war ein Fach, welches von meinem schulischen Fleiß in der Abiturstufe nicht mehr sehr viel mitbekam. Und dementsprechend schlecht war ich auf diese Prüfung vorbereitet. Ich erwachte also an diesem Morgen, es war ein Dienstag, der 9. Juni, und las wie immer direkt die Losung. Dieser Tag stand unter dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich erinnerte mich daran, dass ich einige Tage zuvor nachsah, unter welchem Losungswort dieser Tag stand. Und genauso wie einige Tage davor stieg auch an diesem Tag das eindeutige Gefühl in mir hoch, diese Losung hat etwas mit dem heutigen Tag und der anstehenden Matheprüfung zu tun. Aber ich habe keine Ahnung, welche. Und wie soll das überhaupt gehen? Weil wie soll ich denn in der Matheprüfung abschreiben können? Die Tische stehen doch so weit auseinander. Das geht doch überhaupt nicht. Ist doch unmöglich. Das dachte ich an diesem Morgen. Nun, als es dann soweit war, saß schräg vor mir ein Mitschüler und ebenfalls auch ein Glaubensbruder, bei dem ich wusste, er würde gut vorbereitet sein. Und siehe da, es geschah, er hob zweimal in der Prüfung einfach so sein Blatt. Das erste Mal sah ich, welches Ergebnis er angekreuzt hatte. Bei mir war es allerdings ein anderes. Doch ich erinnerte mich an diese Losung, du sollst nicht stehlen, und entschied mich, meine Auswahl nicht seiner anzugleichen. Das war vielleicht noch mal gut gegangen. Dann, es ging schon Richtung Ende, ich hatte meine Arbeit schon abgeschlossen, hob er noch einmal das Blatt an und mein Blick fiel auf eine Zeichenaufgabe. Seine Parabel war an einer anderen Stelle als meine im Koordinatensystem und als ich das sah, wie er es eingezeichnet hatte, verstand ich die Aufgabe richtig und wie die Parabel eigentlich sein muss. Ich dachte wieder an dieses Wort, du sollst nicht stehlen. Doch die Versuchung war diesmal so groß. Ich habe es ja jetzt schließlich verstanden. War es vielleicht nur eine Inspiration, die ich da gesehen habe? Und was, wenn mir das die fehlenden wichtigen Punkte bringen würde oder ganz wichtige Punkte? Was, wenn ich diese scheinbare Chance nicht nutze? Doch, aber es heißt doch, du sollst nicht stehlen. Es heißt doch gerade heute über diesem Tag zu mir gesprochen, du sollst nicht stehlen. Und dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, kam die Erlösung. Von vorn vom Lehrertisch. Legen Sie bitte die Stifte weg. Sie glauben gar nicht, wie gerne ich dieser Anweisung gefolgt bin. Ich bin, glaube ich, noch nie so gerne einer Anweisung eines Lehrers gefolgt. Ich war sehr froh, als ich den Stift weglegen konnte und der Stift, der diese Versuchung verstärkte, nicht mehr in meiner Hand war. Ich verließ nun diesen Raum tatsächlich mit dem Gedanken, Gott, ich habe deinem Wort gefolgt. Belohne das doch bitte und lass die Punktzahl trotzdem genügend sein. Das sind jetzt nicht gerade bedingungslose Gedanken an Gott. Und nun, Sie wollen sicher wissen, wie die Geschichte ausging. Ich habe ein ordentliches Abitur beim ersten Anlauf geschafft. Es waren keine Nachprüfungen möglich und auch Mathematik hat gereicht. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, wurde an diesem Tag zu meinem Wort. Es wurde zu meinem Erlebten. Ich glaube, Gott hat mich schon irgendwie belohnt. Ob es das Halten seines Wortes war oder weil ich der Versuchung widerstanden habe oder weil ich ihm und seinem Wort vertraute, weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt für mich auch nicht wichtig. Aber es hat mich eindeutig ermutigt, auf Gottes Wort zu hören und ihm zu vertrauen.